Kiez Corner mit Finn und Flippo. Moin Moin und herzlich willkommen im Kiez Corner. Wir schreiben den 22.12.2020. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und Weihnachten steht vor der Tür. Wer heute nicht vor der Tür steht, ist Flippo, denn der sitzt heute zu Hause vor dem Mikro. Moin Moin Flippo.
Moin Finn, danke für die Begrüßung.
Geht's dir gut? Ich sehe, du hast schon Glühwein in der Hand.
Ja, wir haben uns ja vorher verabredet, dass wir uns beide den Glühwein warm machen. Und sitzen jetzt beide freudig alleine zu Hause, telefonieren über FaceTime und wollen so ein bisschen über den FC St. Pauli auch schnacken, aber natürlich das weihnachtliche Gefühl, das Feeling mit dem Glühwein nicht so ganz vernachlässigen.
Denn heute ist ja auch so ein bisschen unsere kleine Weihnachtsfeier hier, die wir so ganz muckelig, jeder für sich, aber trotzdem zusammen heute feiern können.
Die erste Kiez Corner Weihnachtsfeier.
Schön, oder?
Ja, auch schön.
Wir haben uns ein Glühweinchen gemacht und haben heute ein paar besondere Sachen vor, ne?
Ja, genau, absolut. Also wir haben uns im Vorwege abgesprochen und da sind wir uns auch einig, dass wir nicht so viel über das zurückliegende Spiel sprechen wollen, sondern vielleicht so einen kleinen Jahresrückblick machen mit unseren jeweiligen Top-Momenten, die Top 3, darauf hatten wir uns, glaube ich, geeinigt, die jeder so von sich mal vorstellt, die für jeden persönlich so das Jahr 2020 mit sich gebracht hat. Und dann natürlich auch nochmal, wie ihr das natürlich auch kennt und gewohnt seid, der Kiez-Kicker und der Dösbuddel, aber diesmal nicht der Woche, sondern des Jahres 2020.
Wahnsinn. Mir ist gerade aufgefallen, ein Zuschauer hat sich doch hier neben mich verirrt, und zwar sitzt mein Hund hier neben mir. Also sollte irgendwas laut bellen, das ist mein Hund, nicht Flippo.
Live-Podcast. Sag mal, trinkst du Glühwein pur oder hast du schön Schuss mit drin?
Ich trinke pur und ich trinke ihn weiß.
Ach, du also
ich bin ganz großer
Fan
Weißwein.
Von Wein, ja, oder weißer Glühweintyp.
Ich bin der weiße Glühweintyp, genau. Du bist eher bei Rot, oder?
Ich bin, ja, hier sieht man auch durchsichtiges Glas, also ihr seht ja, es nicht.
Ich bin heute mit der wunderschönen St. Pauli-Tasse.
Ach, guck mal, Stil echt. Klasse. Vorbereitet.
Und St. Pauli-Pulli habe ich auch noch an.
Ja, sieht gut aus. Ich kann damit heute nicht dienen. Ich bin in Freizeitkleidung.
Flippo hat heute nichts an. Nein.
Ja, genau. Ja, mit Glühwein wird schnell warm. Also von daher muss man ein bisschen freizügiger sein. Nein, natürlich.
Richtig.
Nur kleiner Spaß. Aber dann haben wir das ja auch geklärt, dass du derjenige bist, der den weißen Glühwein trinkt. Das ist nämlich immer seit Jahren schon mal eine Frage gewesen auf dem Weihnachtsmarkt, wer sich überhaupt diesen Drink reinzieht.
Ich finde es wirklich leckerer.
Ja,
es sei denn, es ist wirklich guter roter Glühwein, den es auch häufig gibt. Ich habe hier eigentlich immer in Altona meinen absoluten Standard-Glühweinstand, den es leider dieses Jahr nicht gibt.
Nicht beim Thailänder, ne?
Nee, dieses Jahr gibt es den beim Thai. Sonst ist es nämlich ein Glühweinstand aus Estland.
Ach, okay.
Wo ich mich eigentlich immer befinde.
Ja, also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich glaube, ich habe noch nie so richtig weißen Glühwein probiert. Und der rote Glühwein ist natürlich auch, wenn es draußen kalt ist und sowas, finde ich, ist das Glühweinphänomen auch immer. Eigentlich ist er zu heiß, um zu trinken. Und dann, wenn man wieder trinkt, ist er auch schon wieder zu kalt, um zu trinken. Und man verpasst irgendwie ganz häufig diesen
das ist immer so.
diesen Slot, wo er wirklich perfekt ist. Aber hier im Warmen geht es besser.
Worauf ich ja auch stehe, ist dieses Lumumba. Heißt es Lumumba?
Ja.
Also Kakao mit Rum.
Ja, auch gut. Finde ich auch was phänomenal.
Ganz schickes. Kommen wir zu den beschissenen Sachen.
Guter Übergang vom Saufen zum Fußball.
Ja, ich glaube, wir waren nicht die Einzigen, die am Saufen waren am Wochenende. Es kam mir auch so vor, dass der ein oder andere Feldspieler auch schon ganz schön angezündet war oder auch schon in Weihnachtsstimmung war. Also es gab einige Geschenke.
Ohne Saufen ohne Saufen kommt man das Spiel ja auch nicht so richtig durchstehen. Und vielleicht hast du gar nicht so unrecht, dass der ein oder andere vorher, vielleicht am Abend vorher los war oder was zu sich genommen hat. So haben sie zumindest gespielt und ja, Geschenke wurden ordentlich verteilt. Ungewöhnlich eigentlich für uns. Ist auch so gefühlt die Statistik, ich glaube, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, die Spiele vor Weihnachten, die letzten Spiele des Kalenderjahres, waren eigentlich zuletzt immer, zumindest heim, unsere Spiele.
Diesmal war es wirklich absolut hart. 0-3 zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf.
Und ein absolut schlechter Auftritt, muss man auch dazu sagen.
Ein grauenhafter Auftritt. Ja. Deswegen haben wir ja auch gesagt, wir wollen nichts darüber heute erzählen.
Über die erste Halbzeit kann man vielleicht nochmal sprechen. Die war gar nicht so verkehrt in Ansätzen. Zweite Halbzeit war dann aber nicht mehr so gut. Was mir halt schon wieder aufgefallen ist, und da brauchen wir das Fass auch wahrscheinlich gar nicht wieder so groß aufmachen, wir kassieren halt hinten viel zu einfach die Gegentreffer, haben Stellungsspielerfehler gehabt und wie Bubala, glaube ich, vom 0-3 wieder so einen kapitalen Fehlpass gespielt, dem Gegner direkt in Fuß. Und vorne nutzen wir dann selbst unsere Möglichkeiten nicht, wie Kiere gleich nach einer Minute, der den Ball, glaube ich, an Außenpfosten nagelt, ein Geschenk von Düsseldorf, was wir dann nicht annehmen. Also da haben wir den Weihnachtsmann dann nicht auf unsere Seite ziehen können. Und dann war, glaube ich, auch noch Kiere, der querlegt nach einer guten halben Stunde auf Ditgen, der das Ding übers Tor ballert. Und das ist irgendwie so gefühlt der Unterschied. Die anderen Mannschaften machen aus 3-4 Torchancen 2-3 Tore gegen uns. Ja, und wir machen aus 4 Möglichkeiten halt kein Tor.
Genau so ist es. Dann kommt noch der Fall, dass Olsen wirklich das erste Mal diese Saison wirklich schlecht gespielt hat. Ich glaube, am 1-0 und beim 0-1 und beim 0-2 kann man ihm da auch einen kleinen Vorwurf machen. Ich glaube, sogar Kickernote 6 hat er bekommen. Ein Spieler, den ich eigentlich jedes Spiel sehr in Schutz genommen habe oder eigentlich unsere Konstante.
Ja, in der, bisher, ja. Bisher auf jeden Fall, ja.
Bis jetzt an den ersten 12 Spielen das erste Mal, dass er auch wirklich einen desolaten Auftritt hingelegt hat und was ich auch absolut desolat fand, was eigentlich gar nicht sein kann, das sah aus wie ein G-Jugendfußball, sind die Freistöße. Also was da manchmal nach vorne kam, keiner bewegt sich hin, eine absolute Scheißabsprache. Ich glaube, zweimal hat Paccarada einen Freistoß einfach nur nach vorne gebolzt und dann ist er ins Ausgegangen. Also
ja, stimmt.
Völlig fassungslos war ich. Also,
jetzt, wo du es gerade sagst, fällt mir gerade wieder so ein Freistoß, glaube ich, kurz vor Ende ein.
Ja, und das war ja nicht der einzige. Das war ja wirklich, ich glaube, zweimal hat er wirklich nach vorne geschossen und irgendwie, ich weiß nicht, ob die da falsch auf Abseits gespielt haben oder sind gefühlt alle weggegangen und ja, war beschissen.
Ja, aber es war irgendwie so sinnbildlich, dieser Freistoß. Die waren natürlich alle schlecht, alle Standards, wie du sagst. Obwohl man nach der Woche zuvor ein bisschen Hoffnung hatte, zwei Standardtore dann endlich mal gemacht, die dann ja noch zum 2-2 gegen Aue geführt hatten. Aber dieses, was ich meine, sinnbildlich der Freistoß, ich weiß gar nicht, wer ihn getreten hat. Irgendwann kurz nach der 85. muss es gewesen sein. Und wir stehen alle in diesem Pulk vorm 16er bei Fortuna Düsseldorf und der Ball kommt nicht dahin, wo der Pulk ist, sondern 20 Meter davon entfernt zur anderen Seite und geht ins Tor aus, ohne dass im Umkreis von wirklich gefühlt 25 Metern weder ein St. Paulianer noch ein Düsseldorfer ist. Also das war grauenvoll. Aber
wirklich.
Lass uns nicht mehr so viel über das Spiel reden, sonst werden wir, glaube ich, beide ein bisschen ausfallender.
Machen wir, sonst muss ich mir gleich einen zweiten Glühwein machen. Was machen wir dann eigentlich, wenn der Glühwein alle ist?
Immer nachkippen.
Ich habe gar nichts mehr hier, aber ich bin leider auch nicht so ein schneller Trinker, um das Thema wieder schnellstmöglich zu wechseln, weil ich, wie du schon angesprochen hast, ich habe immer das Problem, dass er ganz schnell kalt ist und weil ich immer so langsam trinke, ist es beim Glühwein sehr schlecht.
Du bist also eher so der Genießer-Typ.
Richtig.
Ja. Ja, das okay. Ist ja jetzt das Gute, dass du drinne bist, da kühlt er nicht so schnell ab.
Das stimmt. Ich habe auch nicht die Heizung angemacht hier. Ich würde sagen, haken wir das ganze Thema ab. Ich bin auf jeden Fall genervt. Ich finde alles momentan kacke.
Ich glaube, wie alle.
Und es gibt auch keine Ausreden mehr. Es ist momentan einfach beschissen.
Nee, also das Spiel können wir abhaken, vielleicht den letzten Haken dann für das sportlich Aktuelle dahinter machen. Timo Schulz steht, finde ich, richtigerweise nicht zur Diskussion aktuell. Also,
das wollte ich auch noch ansprechen. Ich glaube trotzdem, was man so ein bisschen hört, ich weiß nicht, wer es genau angesprochen hat, irgendeiner, ob das Buballa war oder Himmelmann oder irgendeiner von denen, die auf jeden Fall schon länger dabei sind, dass die Stimmung wirklich trotz der Lage so gut wie seit Jahren nicht mehr ist. Die Stimmung ist
nicht, ich weiß, was du meinst, nicht gut, aber das Menschliche vielleicht miteinander.
Nein, die Stimmung ist eigentlich tatsächlich gut und sogar besser als die letzten Jahre, so.
Vielleicht ist das ja genau der Fehler.
Ich weiß es nicht, aber Timo Schulz steht nicht zur Diskussion. Ich finde es momentan gut. Ich glaube, die Mannschaft steht nah beieinander. Jetzt müssen irgendwie Ergebnisse her. Ganz, ganz dringend. Sonst wird es ein ganz, ganz bitteres Jahr 2021.
Ja, zumal wir ja gleich schon den Hammerstart im Januar haben. Ich glaube, wir spielen gegen Fürth, Kiel und Hannover in den ersten drei Spielen. Zwischendrin ist nochmal das Nachholspiel gegen Würzburg.
Genau, 6. Januar, da haben wir uns ja letzte Woche drüber unterhalten. Ich habe das noch gar nicht so realisiert gehabt, aber danach ist mir aber auch ganz schön die Pumpe gegangen, als ich dann gehört habe, dass sie da mit der 10. Mannschaft in Darmstadt antreten müssen.
Jetzt sogar einen Protest eingelegt, glaube ich, gegen die Wertung.
Ja, aber wo sie dann sogar den dritten Torwart plötzlich einwechseln mussten. Ach, du hast sogar eine Kanne dabei, das ist... Du Fuchs.
Ja, klar.
Man kann es vielleicht hören.
Ein Glühweinkocher. Ich schenk mal nach.
Wahnsinn. Ja, möchte ich mich nicht weiter darüber aufreden. Kommen wir, glaube ich, zum Jahresrückblick, zum Kiezkorner Jahresrückblick, was heute unser Tresenthema ist, oder?
Ja, absolut. Fangen wir an. Hier ist das Tresenthema.
So, wir haben uns vorgenommen, dass wir jetzt unsere Top 3 Momente, FC St. Pauli, die Momente des Jahres 2020, jeder jeweils vorlesen und nochmal die schlechtesten 3, die Flop 3.
Ach so, ich habe jetzt, also wir haben uns vorher nicht abgesprochen, also es sind keine identischen. Ich habe jetzt das allgemein gefasst. Ich habe tatsächlich 4 aufgeschrieben, aber ich habe jetzt
so
Top und sowas so zusammengefasst. Aber handhaben wir das einfach unterschiedlich. Du liest deine Top und Negativen vor und ich das, was ich notiert habe, oder? Wollen wir das so machen? Okay. Wir sind ja flexibel hier.
Dann sollte ich einfach mal erstmal mit meinem Flop 3 starten?
Ja, mach das mal.
Da, ich habe mir 4 aufgeschrieben, weil ich mir nicht sicher war, aber ich nehme jetzt den einen raus. Auf Platz 3 der Ereignisse, die mich eigentlich am meisten genervt haben dieses Jahr, war am 22.02.2020.
Derby?
Ja. Alle werden sich jetzt fragen, warum. Es war das vermeintliche 3:0 von Rico Bernatelli, was aus unerklärlichen Gründen zurückgenommen wurde. Ich habe mich tierisch darüber aufgeregt. Ich habe mich auch noch die ganze Woche danach aufgeregt, dass das Tor zurückgenommen wurde.
Es war, glaube ich, auch nach einem Standard ein Kopfball. War das nach einer Ecke? Ich
genau, und irgendwie
gar nicht mehr so präsent.
Ich glaube, Miyagi oder so war das, der da wohl die Sicht des Torwarts verhindert hatte. Es war völliger Blödsinn. Oder auf jeden Fall ist das mein Flop-3-Moment des Jahres.
Wieso hat dich das so auf die Palme getrieben, ist die Frage. Wir standen ja 2-0 nicht. Und am Ende
ja, aber, haben wir das Ding auch geholt. Wenn St. Pauli 2-0 führt, dann bin ich immer noch genauso angespannt, als wenn man 0-1 zurückliegt. Also,
die Gegner, so ungefährlich wie diese Saison auch sind, die Gegner sind aber in den letzten Wochen auch immer relativ gewarnt, wenn sie 2-0 führen gegen uns.
Stimmt, ja.
Nee,
okay. Wie gesagt, ich mag es mich nicht in Sicherheit zu wiegen, wenn St. Pauli 2-0 führt. Ich bin da einfach aus jahrelanger FC St. Pauli-Erfahrung sehr pessimistisch veranlagt.
Zu Recht.
Wenn ich das mal so sagen kann. Am schlimmsten ist es dann, wenn der Gegner eine rote Karte bekommt.
Ja, dann fangen wir häufig richtig an zu schwimmen.
Ja. Gut. Mein Platz 2 betrifft den 5.12.2020, noch gar nicht so lange her. Es war wirklich die Niederlage in Braunschweig.
Ein Tiefpunkt, das, ja.
War wirklich der absolute Tiefpunkt. Ein Spiel gegen einen mittlerweile kann man ja sagen, großen Konkurrenten oder eine Mannschaft, wo man eigentlich gesagt hätte, die werden wieder höchstwahrscheinlich unter den letzten fünf auf jeden Fall landen. Und dann verliert man das Spiel nach einer Führung. Haben wir genug drüber geredet? Absolute Kacke. Es war einfach ein ganz großer Tiefpunkt für mich, dieses Jahr und natürlich diese Saison.
Ja, sollte so ein bisschen der Zeitpunkt werden, der die Wende einleitet dann, um sportlich sich ein bisschen zu verbessern, nochmal kurz vor Weihnachten im Schlussspurt des Jahres. Und dann hast du eben schon richtig gesagt, man geht, glaube ich, schon nach 1:20 oder sowas relativ früh in Führung, hat das Momentum auf seiner Seite, hat eigentlich auch lange Zeit alles im Griff und gibt dann das Spiel gegen eine fußballerisch sehr limitierte Mannschaft bei allem Respekt aus der Hand, die es dann aber am Ende mehr wollte und dann auch verdient gehabt hat, uns zu schlagen. Und das war, ja, stimmt, hast du recht, absolut bitterer Moment.
Kommen wir zu dem Moment, der mich wirklich am meisten aufgeregt hat dieses Jahr.
Jetzt 28, bin ich gespannt.
28. August 2020.
Das klingt so ein bisschen nach Trainerfindung, Umbruch. Ach, warte, Henk Fehrmann.
Henk Fehrmann.
Ja.
Richtig. Mein absoluter Lieblingsspieler die letzten zwei Jahre. Ja, wirklich sehr schade. Ich glaube, ich habe es in den ersten Sendungen oder in den ersten Folgen schon mal angesprochen. War ich wirklich sehr, sehr traurig. Ein unglaublich sympathischer Typ. Unglaublich. Auch ein richtig geiler Stürmer. 2,01 Meter groß, technisch trotzdem irgendwie überragend, warum auch immer. Irgendwie konnte der Typ Fußball spielen.
Ist er tatsächlich auch 2,01 Meter groß wie Simon Mackinock?
Ich meine, er ist auch 2,01 Meter groß, ja.
Okay, ja. Weiß ich nicht. Ja.
Und momentan zerbombt er ja die Eredivisie.
Ja, absolut. Also bei seinem neuen alten Club oder alten neuen Club, wie man es denn nennen möchte, ist er wieder richtig gut eingeschlagen und für uns natürlich super bitter, auch relativ kurzfristig dann nochmal so der Abgang gewesen. Man hatte eigentlich alles schon in Sicherheit gewogen, was die Personalie angeht. Und ich glaube, der wäre auch nochmal wichtig für uns gewesen mit seinen Qualitäten jetzt in den Spielen in dieser Saison.
Absolut, ich meine, mit dem Stürmer ist es momentan rar. Mackinock trifft nicht so, wie man es erwartet hat, oder ich habe jetzt auch nicht so viel von ihm erwartet, aber ein Burgstaller verletzt.
Matanovic braucht noch Zeit, da irgendwie Matanovic Hoffnung auf so einen Zeit, Jungen ja. zu setzen, ist auch doof, kann man nicht machen. Und ja, das mit Fehrmann ist wirklich bitter. Das ist ein Typ, der Kopfball konnte er aufgrund seiner Größe vielleicht nicht so gut, aber war technisch ein super starker Spieler, ein abschlussstarker Spieler und war auch mal so einer, der auch einfach mal so ein Tor aus dem Nichts gemacht hat. Wobei diese Qualität hatte Diamantakos, finde ich, noch ein bisschen mehr, der einfach mal so mit Wut ein Ding aus dem völligen Nichts reinknallen konnte. Mhm. Aber ich glaube schon, dass Fehrmann uns in dieser Saison noch ein bisschen geholfen hätte oder hätte helfen können. Und ja, war auch für mich ein trauriger Tag. Habe ich gar nicht so auf dem Schirm mehr gehabt, aber hast du vollkommen recht.
Ja, irgendwie hat mich das sehr mitgenommen. Weil es halt auch irgendwie ich habe irgendwie selten so richtig einen Lieblingsspieler, aber irgendwie war mir der Typ immer sympathisch, hat Wiedererkennungswert auf dem Platz und ja.
Ja, cool. Soll ich mal weitermachen?
Mach gerne weiter.
Komm, weißt du was? Ich mache mir das jetzt ganz leicht. Du hast ja deine Top 3 besten Momente und deine Top 3 negativen Momente des Jahres. Ich mache einfach mal meine Top-Momente und das sind dann einfach 4. Dann gleichen wir das dann mal so ein bisschen aus.
Soll ich danach dann noch meine vorlesen oder wie machen wir das jetzt?
Ja. Ich kriege jetzt quasi mal dazwischen meine Top-Momente.
Also ich kann mir auch vorstellen, dass da sich welche doppeln könnten, aber
ich glaube, eine Doppelung haben wir auf jeden Fall schon.
Die hat wahrscheinlich dann jeder, ne?
Ja. Ich fang einfach mal an.
Legen wir los.
Also einer der negativen oder mein einzig negativer Top-Moment ist eigentlich die Niederlage in Wiesbaden am 34. Spieltag der letzten Saison, die ja auch in diesem Jahr stattgefunden hat oder in diesem Jahr geendet ist, eigentlich komplett bedeutungslos. Es war eine 5-3-Niederlage. Wiesbaden bereits abgestiegen. Wir hatten uns einen Tag vorher oder einen Spieltag vorher gegen Aue im Heimspiel zum Glück schon gerettet, kurz vor knapp. Und den Klassenerhalt gesichert. Aber das war für mich irgendwie so ein negativer Schlusspunkt des Ganzen, weil das einfach ein blutleerer Auftritt war, das letzte Spiel unter Luukay. Ich glaube, er hatte damals nochmal viel junges Blut reingebracht. Mhm. Ja, es war so eine, nicht nur blutleer, sondern auch so eine gewisse Gleichgültigkeit bei allen beteiligten Spielern.
Bei mir an dem Tag auch.
Ja, genau.
Und ich habe das Spiel
uns Fans auch. Ja,
ja, ich habe, glaube ich, an dem Tag sogar eher Konferenz geguckt, weil mich irgendwie, weiß ich, ich war auch eigentlich die ganze letzte Saison, ich war ganz häufig genervt einfach. Mich hat diese ganze, mochte Luukay als Trainer nicht besonders und war auch irgendwie von der Mannschaft genervt. Viele waren ausgeliehen, wusste man ja, die werden nächstes Jahr sowieso nicht mehr spielen. Ja. Und
ja. Ja, also das war für mich so ein bisschen so das i-Tüpfelchen des Ganzen. Nicht der Negativmoment, aber vielleicht so die Spitze des Eisbergs, auch wenn sie dann gar nicht mehr so präsent war. Ja, sehr, sehr traurig irgendwie. Stand symbolisch und sinnbildlich für diese wirklich verkorkste Saison, die wir da gespielt haben, dann nochmal so einen Abschied zu geben. Das wäre der eine Punkt. Dann habe ich noch einen weiteren Top-Moment.
Hast du jetzt, du hast jetzt 4, ne?
Ich habe jetzt 4. Das wäre mein.
Wollen wir sonst einfach die letzten 3
im Tandem machen?
In Tandem machen quasi?
Ja, super gerne.
Dann müssen wir, sollten wir Doppelung haben, nicht irgendwie das nochmal wiederholen oder können zusammen unseren Platz 1 küren. Sollte es der gleiche sein.
Okay, dann würde ich mal anfangen mit Platz 3, wenn es okay ist für dich.
Ich bitte dich.
Platz 3 ist bei mir.
Oh, muss ich kurz, bitte drum.
Nämlich den Prozess Trainersuche und Umbruch. Ist für mich so ein Top-Moment, der spannend war. Also es war jetzt nicht so ein Glücksmoment irgendwie, das wäre falsch beschrieben, aber so der aufregend und spannend war zu verfolgen, weil man irgendwie auch wusste oder wissen wollte, was passiert, wie geht's jetzt weiter, was machen wir nach der völlig verkorksten Saison, wie gehen wir die nächste Saison an. Und das fand ich nach der Trennung dann auch von Jos Luukay. Wir haben es ja, glaube ich, in der ersten Episode schon relativ ausgiebig alles diskutiert. Sehr interessant, erstmal die Trainersuche. Da standen einige Namen, teilweise auch wilde Namen im Raum. Michael Kölner von 1860, Bernd Hollerbach, der Ex-Würzburg- und HSV-Coach, Daniel Thun, damals noch Osnabrück und jetzt HSV. Oder aber auch Timo Schulz, der es dann im Endeffekt geworden ist, ein Vereins-Jugendtrainer bei uns vorher gewesen und dann auch dieser ganze Kaderumbruch, ne? Viele gestandene Spieler auch weg, wie Sobota, wie Flum, die Leihspieler Gyökeres und Östigard, Diamantakos, Fährmann ein Stück später haben wir eben drüber gesprochen. Dafür dann aber auch viele neue Junge. Fand ich sehr spannend, das irgendwie so mitzuverfolgen und immer mal wieder so zu diskutieren, wie man das denn so findet.
Später noch Burgstaller dazugekommen.
Ja, ganz später. Ganz später Burgknaller.
Waren schon interessante Sachen. Wenn ich dich jetzt mal einfach so prompt hier fragen kann, plump und plump. Prompt. Das sind schon so Wörter, wo man denkt, man wäre schon ganz schön angezündet.
ich kipp mal nach, während du fragst.
Kaderumbruch, wir haben am Anfang gesagt, der Kaderumbruch ist gelungen. Würdest du das... Uiuiui.
Ich bin dann leer.
Ich weiß nicht mehr genau, nach welchem Spiel wir das gesagt haben, aber da hatten wir auch Andreas Bornemann als Kiezkicker der Woche, als den Kiezkicker der Woche gekürt.
Das muss so die Deadline-Folge gewesen sein, Deadline-Folge.
Ja, kann sein. Paar Wochen, Monate später ist der Kaderumbruch für dich gelungen oder gescheitert?
Es hat sich auf jeden Fall einiges getan seitdem und ich finde nach wie vor, dass wir spielerisch vernünftige Qualität haben. Das haben wir bewiesen, zumindest in Ansätzen über diese ganzen Spiele. Da sollte man sich jetzt emotional nicht nur über die letzten Wochen leiten lassen, finde ich. Aber aus meiner Sicht ist der Kader kein Kader, der gegen den Abstieg kämpfen kann. Also wir werden ja von vielen Trainern immer als sehr talentiert bezeichnet. Ich weiß jetzt, Uwe Rösler, der Trainer von Düsseldorf, hat uns als eine der spielerisch stärksten Teams bezeichnet. Das sehe ich nicht so der Liga.
Aber vor oder nach dem Spiel?
Vor dem Spiel. Nach dem Spiel, dann hätte ich ihn wirklich sämtliche Fachkenntnisse aberkannt oder
abgesprochen. Der hat mich sowieso aufgeregt, das ganze Spiel über.
Ja, nicht so ein ganz einfacher Typ, glaube ich. Aber ich glaube, dass wir einfach ein Team sind, was besser, also jedes Team funktioniert besser, wenn man irgendwie auf Platz 8 oder 4 steht. Aber wir sind einfach nicht dieses Kampfteam, das sich dagegen stemmt, glaube ich. Also von daher, ja.
Weiß ich nicht,
ob es so gelungen ist, um da mal so ein Fazit drunter zu ziehen. wird sich zeigen, aber ich glaube, es muss im Winter jetzt ein bisschen personell nachgebessert werden.
Auf jeden Fall. Haben wir heute schon die ersten Neuigkeiten eventuell bekommen oder Gerüchte, können wir später nochmal drauf eingehen. Genau.
Aber im Großen und Ganzen, wirklich der letzte Zusatz nochmal, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ich glaube, wir sind uns beide einig, dass der Umbruch notwendig war. Und wenn man so ein Risiko eingeht, kann man eben auch mal auf die Fresse fliegen. Die Gefahr besteht nun mal.
Auf jeden Fall. Wir bleiben eigentlich auch so ein bisschen beim Thema. Mein Platz 3 der Top-Momente ist tatsächlich die Entlassung von Jos Luokai. Oder die nicht, warte, jetzt bin ich gerade raus, haben die den Vertrag nicht verlängert? Oder?
Ich bin der Meinung, er ist entlassen worden. Aber ich bin mir auch gerade nicht sicher. Auf jeden Fall die Beendigung des Arbeitsverhältnisses, kann man ja mal so nennen.
Nennen wir das rechtlich gesehen oder juristisch gesehen gut ausgedrückt. Genau, 29.06.2020 habe ich mir aufgeschrieben. Da wurde es verkündet. Für mich ein konsequenter, völlig richtiger Schritt. Da ich mich nie irgendwie mit Jos Luokai anfreunden konnte. Obwohl er mir am Anfang der Saison 19/20 sehr gut gefallen hat, also als er nochmal gesagt hat, wir haben eigentlich eine richtige Scheißmannschaft, wir sind kein Aufstiegskandidat, da habe ich mich sehr mit ihm angefreundet gefühlt, weil ich der gleichen Meinung war, aber
ja, er war halt ein unangenehmer Fachmann, dafür wurde er auch geholt, das wurde ganz offiziell ja auch und auch in der Öffentlichkeit so gesagt, er soll den Finger in die Wunde legen, er soll da ein bisschen alte Strukturen aufbrechen und den Verein umkrempeln, das hat er versucht, da ist er viel angeeckt, ich finde, er hat gerade auch in seiner Anfangszeit eigentlich einen ganz guten Fußball spielen lassen, offensiv, mutig, man hat, finde ich, eine Zeit lang Spaß gehabt zuzugucken. Das ist aber relativ schnell abgeflacht und ja, nachher muss man ehrlicherweise sagen, er hat viele Sachen angesprochen in der Öffentlichkeit, die richtig waren und womit er sicherlich nicht Unrecht hatte, aber die Art und Weise war, glaube ich, manchmal ein bisschen merkwürdig und dass er dann auch des Öfteren den Kader öffentlich richtig angezählt hat in einer sportlich nicht ganz so leichten Phase, war, glaube ich,
auch nicht gut. Vor allem auch so einzelne Spieler, dass er da auf einmal einen Fährmann oder einen Himmelmann aus dem Nichts öffentlich kritisiert angeht.
Und die Entlassung oder das Ende dieser Zusammenarbeit hatte sich ja auch schon angekündigt. Ich glaube, vor Weihnachten stand da einmal extrem in der Kritik und das zog sich ja eigentlich durch die komplette Hinrunde. Von daher völlig folgerichtig, dass er dann im Sommer gegangen ist und nicht mehr bei uns ist. Wobei ich glaube, dass er schon mit einigen Ansätzen gar nicht so Unrecht hatte.
Sehe ich genauso, trotzdem meinen Platz 3.
Ja, okay.
Mach gerne weiter, wenn du deinen Glühwein hier, dein Stückchen ausgetrunken hast.
Ja, die nächsten Top-Momente sind für mich nämlich zwei auf einen Schlag, weil sie relativ identisch sind. Und zwar sind das die Heimspiele gegen Heidenheim und gegen Nürnberg in der Saison 2020/21. Wir haben auch drüber gesprochen hier. Ich hatte ja zweimal das Glück, per Auswahlverfahren ins Stadion zu dürfen, nachdem die Zuschauerrückkehr beschlossen wurde. Und ich glaube, gegen Heidenheim, das ist übrigens der einzige Sieg in dieser Saison bislang, 4-2, waren 2226, glaube ich, Zuschauer vor Ort zugelassen und gegen Nürnberg ein paar Wochen später 1000. Wir haben auch drüber gesprochen, es ist halt überhaupt nicht vergleichbar mit normalen Millerntor-Besuch und volle Hütte. Wir machen mit 30.000 Leuten richtig Radau und Remi-Demi und haben vorher Spaß in den Fanräumen, im Clubraum, vorm Stadion, Bierchen trinken, danach nochmal ein bisschen rumbutschern, Leute treffen, sich über Spiel austauschen. Also das ist überhaupt gar kein vergleichbares Stadionerlebnis, aber ich glaube schon, dass diese Einzigartigkeit, zumindest hatte ich zu dem Zeitpunkt das Gefühl, kann mir gut vorstellen, dass wir noch einige, in Zukunft einige dieser Momente auch weiterhin erleben werden, dass nur eine sehr dezimierte Zahl an Zuschauern rein darf, aber das waren für mich so ja, neue Erlebnisse, die ich auch mal spannend fand, aber trotzdem das alte Stadionerlebnis auf jeden Fall nicht missen möchte.
Kann ich völlig nachvollziehen, da war ich auch ganz schön eifersüchtig. Ich habe gerade eine Einmeldung bekommen, die auch vielleicht den FC St. Pauli betreffen könnte. Denn soll ich das ganz kurz ankündigen?
Ja, hau raus.
Zwar in dieser Sekunde hat der SSC Neapel in Italien übrigens das Gerichtsverfahren gewonnen und das Spiel gegen Juventus Turin wird wiederholt.
Ah, ja, okay.
Meldet der Kicker.
Haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen. Woche,
genau. Gleiche Situation eigentlich wie beim Spiel
gegen Würzburg.
In Würzburg.
Was nur, dass dann da eben nicht abgesetzt wurde, sondern die Mannschaft von Juventus und genau. Der Schiedsrichter
ja,
anwesend
war. War verschoben, ja.
Ja, ja genau, das wäre mein Top-2-Moment.
Ich wollte jetzt auch gar nicht einmal da irgendwie zwischenreden, aber es hat mich gerade irgendwie verwirrt.
Ich war eh fertig, alles gut.
Kann ich total nachvollziehen. Ich war ja auch total neidisch, ich habe es angesprochen, wäre auch gern da gewesen. Ich habe, mein Platz 2 ist auch was Ähnliches, und zwar 1.3.2020, St. Pauli gegen Osnabrück, das letzte Heimspiel vor ausverkaufter Kulisse. Das letzte Mal mit Bier und Currywurst im Stadion gewesen. Geile Choreo, ich habe es gestern mir nochmal angeguckt. Eine große Hamburg ist braun-weiß Choreo. Ich war live vor Ort, du glaube ich auch.
Nee, ich war
du
in
nicht?
Dem Spiel ausnahmsweise nicht da. Ich war schon beim Praktikum in München.
Ah, ja, ja, ja.
Genau.
Ja, das, ja, so das letzte große Ereignis, an dem ich teilgenommen habe, eigentlich dieses Jahr.
Es gibt nichts Schöneres als ein ausverkauftes Millerntor und wirklich dieses Fußballgefühl, weil Fußball ohne Fans ist eben nicht der Fußball, den wir kennen und lieben, oder?
Auf keinen Fall. Danach dann noch ein 3-1-Sieg.
Mega, ja.
Also, man kann nur hoffen, dass es irgendwie noch diese Saison möglich ist und das vielleicht so ein bisschen Stoß bringen könnte. Wovon ich aber leider nicht ausgehe. Man muss die Situation abwarten.
Ich wollte gerade sagen, in dieser Saison wird bestimmt nochmal ein Sieg bei rumspringen. Hoffentlich ganz viele, damit wir die Klasse noch halten. Aber in diesem Jahr wird es wohl nichts mehr.
Meinst du, es wird auch einen Auswärtssieg geben?
Ja, ich hoffe doch. Ich hoffe
kannst
doch.
Kannst du dich an den letzten Auswärtssieg erinnern?
Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst und ich vermute mal, dass wir beide den gleichen Top-Moment des Jahres 2020
haben. Wir haben uns nicht abgesprochen, wir wussten nichts. Ich habe das einfach vermutet, aber Flippo, wo warst du am 22.02.2020?
Völlig angeschossen im Gästeblock des Volksparkstadions. Und du?
Geil, ich war tatsächlich in Mönchengladbach.
Hui, das musst du jetzt erklären.
Nee, das war so, ich war am Karneval in Köln gefeiert. Habe ich ja auch, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich immer bei Auswärtssiegen von St. Pauli am Karneval feiern bin. Das war 2019 so in Paderborn, als sie da gespielt haben, und auch 2020, da war ich dann gerade in Mönchengladbach. Saß in der Borussia Mönchengladbach Fankneipe, weil ich auf dem Weg zum Spiel Borussia Mönchengladbach gegen TSG Hoffenheim war.
Ach ja, okay.
Und da habe ich das nur mit Mönchengladbachern geguckt, die alle dem FC St. Pauli die Daumen gedrückt haben.
Gute Jungs.
Ich mittendrin. Es war schon sehr, sehr ulkig.
Ja, ein besonderer Moment, definitiv. Ja, ich habe es angesprochen, ich war im Stadion, ich hatte eine Karte für den Gästeblock und war mit einigen Kumpels unterwegs und ja.
Natürlich noch viel, viel geiler.
Ja, auf jeden Fall. Und du, ich meine, du kennst es selber, Auswärtsspiel, klar geht es um Sportliche und möchte man auch gerne das Spiel gewinnen, aber auch ein anderes, ganz besonderes Highlight ist dann häufig die Tour an sich, man ist den ganzen Tag unterwegs, trinkt natürlich das ein oder andere Getränk und ja, hat einfach einen tollen Tag und Spaß. Und das war da auch. Also der ganze Tag war einfach ein geiles Erlebnis. Derby ist sowieso immer geil, geiles Gefühl. Sind dann morgens schon, ich glaube um 9 oder sowas, zum Millerntor-Stadion gereist und haben uns da mit allen Fans, die im Stadion, im Gästeblock später waren und auch einigen anderen getroffen und uns schon mal auf der Südtribüne eingesungen mit St. Pauli-Liedern, ein bisschen mit Bier eingedeckt und haben dann einen Fanmarsch gemacht zum Stadion hin und das war einfach, ja, war überragend. Und dann auch noch der geile Sieg, überraschend offensiv aufgestellt von Lukai. Das muss man ihm ja wirklich mal lassen. Die Derbys, die konnte er. Da hat er beide Male wirklich mit sehr mutigem Offensivfußball überrascht. Fährmann in der 20. und Penny mit wirklich einem richtig geilen Strahl, den er, glaube ich, so nie wieder machen wird in seiner Karriere. Ein paar Minuten später. Auch noch
nie vorher gemacht hat, glaube ich.
Ja, scheißegal. Er hat im Derby getroffen und überragend. Beide Tore auch noch direkt vor unserer Kurve. Das war natürlich auch noch geil.
Ah, stimmt. Das war natürlich auch geil.
Ja.
Hammer. Also
wir waren fassungslos.
Ja. Das glaube ich gerne. Herrlich, herrlich, herrlich.
Und danach natürlich noch die geile Party auf dem Kiez. Muss ich auch sagen, fällt mir gerade wieder ein, du hast ja vorhin über den Treffer, nicht gegebenen Treffer von Benatelli gesprochen. Ja. Gleiches ist ja auch dem HSV widerfahren in der Partie. Erinnerst du dich noch? Nee, scheinbar nicht. Im Anschlusstreffer haben sie zum 1:2 gemacht und das muss so Anfang.
Doch.
Anfang der 80er Minuten gewesen sein. Und der
irgendwie wurde faul an Himmelmann oder sowas, ne?
Ja, irgend sowas war das. Und das wurde dann zurückgenommen. Und das Geile war, also natürlich nochmal angetrunken im Auswärtsblock.
Du dachtest bis zum Ende, dass es 2:1 steht.
So, und das dachte wohl auch die Stadionregie. Nee, bis zum Ende nicht. Das wurde ja über das Stadion kommuniziert, über die Leinwände und sowas und auch durch die Lautsprecher. Aber die Stadionregie hatte schon den Tor-Jingle vom HSV eingespielt und das ganze Stadion natürlich hoffnungsvoll nochmal, geil, jetzt machen wir noch das 2:2 gegen die scheiß Zecken und drehen das Ding vielleicht sogar noch. So wahrscheinlich bei dem einen oder anderen die Hoffnung. Und es lief der Tor-Jingle, alle schon abgegangen, die HSVer, und dann Videobeweis, Tor zurückgenommen und es tobte nur noch der Gästeblock mit unseren Paulianern und richtig geil den Tor-Jingle vom HSV dann da gesungen. War ein netter Moment.
Schön Scooter.
Ja.
Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, ich erinnere mich sehr gern zurück und wir können einfach nur ganz stark hoffen, dass das ganz schnell alles wiederkommt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist so. Wird ein bisschen dauern, aber irgendwann werden wir wieder ins Vergnügen kommen. Das war aber doch ein netter Jahresrückblick, oder? Ein sehr bescheidenes Jahr gesellschaftlich.
Wir sind noch nicht ganz vorbei. Wir sind noch nicht ganz
Ach ja, Ende, ja, stimmt.
Wir haben hier noch zwei weitere Kategorien.
Ich bin zu schnell.
Standardkategorien.
Ja.
Fangen wir doch mal an mit dem im Schlechten fängt man immer an, ne?
Ja, hier ist der Dösbattel des Jahres.
Hört sich so komisch an.
Ja. Worauf haben wir uns geeinigt? Schieß los.
Wir haben uns natürlich mal wieder auf die Defensive geeinigt.
Wie sollte es auch anders sein?
Wirklich, wie sollte es anders sein? Ich glaube, ich kann mich kaum daran erinnern, dass es nicht einen defensiven Spieler von St. Pauli getroffen hat oder irgendwie das fehlerhafte Verhalten unserer Defensive. Flippo hat ein paar Fakten. Hast du?
Ja, ich habe also ein paar oberflächliche Fakten, die ich mir selbst rausgekramt habe.
Wir haben ja gesagt, wir wollen heute auch nicht so viel negative Sachen, über nicht so viel negative Sachen reden.
Nee. Bei Twitter kursiert der Hashtag nur noch positiv in Bezug auf FC St. Pauli. Aber jetzt nehmen wir noch eine negative Sache mit und dann machen wir das nochmal mit dem Kiezkicker und dann sind wir auch soweit durch. Ja, ich habe mal so ein bisschen errechnet. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Und zwar hatten wir in dem Kalenderjahr 2020 28 Ligaspiele saisonübergreifend, also Rückrunde 19/20, die restlichen Spieltage und die ersten Spieltage der Hinrunde 2020/21. Und in diesen 28 Spielen darfst du jetzt gerne mal raten, wie viele Gegentore wir kassiert haben in der Liga.
43.
Das wäre schön gewesen.
So, fuck.
51.
Ja.
Sind im Schnitt saisonübergreifend in diesem Jahr in den 28 Ligaspielen 1,82 Gegentore pro Spiel. Schon krass.
Boah, das sind fast zwei. Das ist schon ein Brett.
Ja, also wenn du es nochmal genauer aufgesplittet haben willst, jetzt wo ich gerade im Rausch bin, In der Saison 1920 waren das in den restlichen 16 Spielen 27 Gegentore. Und jetzt sieht man auch, wo diese Saison wieder der Schuh drückt, auch wenn viel thematisiert von uns. In den 12 Spielen der aktuell laufenden Saison haben wir 24 Gegentreffer bekommen. Also viel, viel.
Es ist schon hart. Es ist schon hart. Tut weh, möchten wir auch nicht mehr weiter darüber reden. Hier ist der Kiezkicker des Jahres. Das war schwierig, ne?
Ja.
Wir haben lange überlegt.
Wir haben echt lange überlegt. Und es ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen Ironie wehmütig. Des Schicksals. Ja, wehmütig und Ironie des Schicksals, dass es ein Defensivspieler geworden ist.
Ja, auch irgendwie der herausragende letzte Saison. Wo ich Bubala auch nicht schlecht fand.
Ja, stimmt.
Wir haben uns auf Leo Østigard geeinigt.
Ja, absolut. Und fände ich auch völlig verdient. Hat die Herzen, die St. Pauli-Herzen im Sturm erobert, weil auch er mit großem Herzen dabei war und wirklich, glaube ich, den Verein gelebt hat. Du hast richtig gemerkt, wie der Bock darauf hat, wie der sich auch mit Leidenschaft und Herzblut an diese ganze Sache ranbegibt. Und ja, für mich war eigentlich echt schade, dass er nur ein Jahr bei uns war, weil der hat wie die Faust aufs Auge gepasst, war natürlich Teil der fehlerhaften Defensive, die wir hatten in der letzten Saison auch schon, aber
mit seinen damaligen 20 Jahren einfach ein absolutes Brett in der Verteidigung.
Definitiv. Schade, dass wir den nicht halten konnten. Den hätte ich gern noch weiterhin bei uns gesehen.
Spielt jetzt bei Coventry City in der zweiten englischen Liga, wenn ich mich nicht irre.
Ich glaube, ja. Ich glaube, du lügst nicht.
Mach ich nicht.
Nein, natürlich nicht.
Ja, ein Spieler, den wir vermissen, genauso wie wir auch Henk Fehrmann vermissen und wie wir auch Mats Müller-Dahli. Dahli wird er ja eigentlich ausgesprochen oder will er ausgesprochen werden, vermissen. Wo ja heute einige Medien getitelt haben, dass eventuell eine Leihe bevorsteht.
Ja, also es wird zumindest darüber nachgedacht, ob es in Betracht gezogen werden könnte, MMD, wie er ja so in der Abkürzung heißt, zurückzuholen jetzt im Winter, nach einem Jahr nach seinem Weggang. Und ich glaube, er war der zweiteuerste Spieler, den wir in der Vereinsgeschichte abgegeben haben oder für den Spieler, den wir am zweitmeisten Ablöse erhalten haben. Und dass wir da das jetzt aktuell in dieser Lage nicht stemmen können. Ich weiß auch nicht, was da im Sommer von der Ablöse schon verbraten wurde bei uns. Dass wir ihn fest zurückholen, ist, glaube ich, allen Beteiligten klar. Aber aktuell wird dann wohl dieses Modell der Leihe in Betracht gezogen. Ich bin mal gespannt. Wie würdest du das finden?
Hammergeil würde ich das finden. Ein Spieler, der uns, glaube ich, unfassbar doll fehlt, wo wir nie einen Ersatz gefunden haben, was mich auch schon letzten Dezember, im Januar ist er, glaube ich, gegangen, hatte ich vorhin auch überlegt, ob ich den mit in meine Top 3 der schlechtesten Sachen da reinzähle.
Ja.
Da ist das weltberühmte.
Das Telefon mal wieder.
Das Flippofon. Ignorieren wir das einfach mal wieder.
Wir ignorieren es, genau, wie letzte Woche auch.
Mats Müller-Dahli, der nie ersetzt wurde, wo ich mich auch geärgert habe, dass er nicht ersetzt worden ist letzten Winter und auch im Sommer, wurde kein Ersatz gefunden.
Nee, schauen wir mal, ob er jetzt zurückkommt. Ein absoluter Unterschiedsspieler auch, also von daher könnte uns sicherlich ganz gut zu Gesicht stehen, ist aber aus meiner Sicht jetzt nicht im Winter die Hauptstellschraube, an der gedreht werden muss. Aber ich würde ihn auch gerne wieder im Millern-Tor sehen.
Aber eine Hauptstellschraube, würde ich schon sagen.
Du hast weitere News über diese Woche.
Ich habe noch einen Transfer zu vermelden. Adam Dringala ist neuer Spieler des FC St. Pauli. Der 25-jährige Innenverteidiger kommt von Desportiva Arves aus Portugal. Das sind eigentlich alle Sachen, die ich hier aufgeschrieben habe. Da habe ich noch hier, der Verein wurde am 12. November 1930 gegründet.
Warte, ganz kurz, wie lange hast du gebraucht, um erstmal seinen Nachnamen auszusprechen richtig und jetzt den Namen des portugiesischen Vereins. Also das klang schon sehr nach Übung.
Ja, ja, also wir hatten ja das Glück, ich habe dir das ja auch bei Instagram geschickt, dass er sich vorgestellt hat mit seinen Namen auf der Instagram-Seite vom FC St. Pauli. So müsste man gar nicht lange überlegen, sondern ich habe einfach versucht, das nachzusprechen, was er gesagt hat. Ich bin wahrscheinlich auch gescheitert. Der portugiesische Club, den habe ich wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen.
Aber also Welt, egal.
Ich habe noch einen Fakt. Der Vater von Adam Dzwingala, Dariusz Dzwingala, ist Nationaltrainer in Polen gewesen.
Ah, okay, ja, auch
von der U18.
Ja. Ja, ich bin mal gespannt. Also die Defensive.
ich dachte, das wäre witzig.
Ja, es das haut mich gerade um. Schön, was dich so alles amüsiert. Ist interessant.
Ja,
alles gut.
Defensive, ja, Flippo.
Ja, finde ich auf jeden Fall erstmal gut, dass wir jemanden dazu holen. Das heißt, dass irgendwie erkannt wurde, dass wir da Bedarf haben. Ich tue ihm jetzt wahrscheinlich Unrecht, wenn ich sage, ich weiß nicht, ob er qualitativ da so die Bombenverstärkung ist. Vielleicht hätte man sich da lieber auf eine, ja, Kracher in Anführungsstrichen konzentrieren sollen jetzt im Winter. Wobei sich da auch sicherlich streiten lässt, was ist ein Kracher, was ist finanziell stemmbar. Also lassen wir uns mal überraschen. Aber ich glaube, hinten ist auf jeden Fall ein Riesenproblem. Haben wir oft drüber gesprochen. Und
vor allem, wenn man jetzt ein Avevoa, ja, haben wir schon viel drüber geredet, fällt aus, ein Zielreis ist verletzt, ein Lawrence ist jetzt spontan mit Wadenproblemen ausgefallen.
Auch verletzungsanfällig.
Und dann musste man halt mit einer wirklichen Notabwehr, wo ich eigentlich gedacht habe, das habe ich mir eigentlich am Anfang der Saison gewünscht, Knoll und Bubal in der Abwehr, in der Innenverteidigung.
Ja, ist krachend schief gegangen.
Krachend schief gegangen. ja.
Hast du noch was in deinem News-Ticker?
Eigentlich nicht. Ich würde sagen, das war unsere kleine muckelige Weihnachtsfeier. Ich habe mir noch gute Besserungswünsche aufgeschrieben an Ryo Miyaichi, der sich schon im Training befindet, aber den es wieder ein bisschen zurückgeworfen hat um einige Wochen, weil die Wade zwickt.
Guter Punkt. Wäre für mich einer gewesen, den wir diese Woche auf jeden Fall als Dösbeutel der Woche hätten nehmen können, wenn wir es so klassisch gekürt hätten, weil, ja, absolut bitter für ihn. Lange Verletzungshistorie in seiner gesamten Karriere und besonders beim FC St. Pauli. Aber immer wenn er da und fit war, hat uns super weitergeholfen. Ich glaube, war letzte Saison in der Rückrunde einer der Top-Vorlagengeber, bevor er sich verletzt hat. Kann man wirklich nur ihm persönlich die Daumen drücken, aber auch uns und der Mannschaft, dass der ganz fix wiederkommt und uns auf dem Platz weiterhilft.
Auf jeden Fall, Flippo. Ich würde sagen, das war's für dieses Jahr.
Ja, sehe ich auch so. Wollen wir es hier an dieser Stelle kurz vor Weihnachten dann schließen, das Kapitel 2020?
Machen wir. Ich wünsche dir, Flippo, und ich wünsche auch euch, liebe Kiezkicker-Hörer, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, rutsch nicht zu weit.
Kiez-Corner-Hörner. Kiez-Corner-Hörer. So. Du hast gerade Kiezkicker-Hörer gesagt.
Oh, ja.
Der Glühwein macht sich bei beiden bemerkbar. Man merkt es.
Ja, ist auch gut, dass wir jetzt aufhören. Also, wir hören uns im neuen Jahr. Es wird wieder spannende Geschichten aus dem Kiez Corner.
Es geht gleich früh wieder los, ne? Gleich 3. Januar schon wieder, kurze Winterpause. Also
direkt. Also
Vollgas. Wir
lehnen uns nicht zurück.
Nein, wir werden nur eine kurze Zeitpause. Genau. Ja, auch von mir frohe Weihnachten. Bleibt alle gesund und munter, kommt gesund ins neue Jahr rein. Finn hat es eben gesagt, rutscht nicht zu weit. Auch wenn sich der ein oder andere St. Paulianer vielleicht wünscht, dass er ein Jahr weiter rutscht und dann alles besser ist. Aber wir kriegen das schon irgendwie gemeinsam gewuppt.
Flippo.
Finn.
Ich würde sagen, zum Schluss unser kleines Ritual.
Ja, bis dann. In Hamburg sagt man Tschüss. Ciao. Ciao.